Ja, willkommen zur heutigen Sitzung.
Wir haben uns heute zwei Denker vorgenommen. Wir werden jetzt nochmal über Wittgenstein kurz reden. Ich habe noch ein Zitat von ihm, was wir in der letzten Sitzung nicht behandeln konnten. Und dann gehen wir weiter zu Philippa Foot und ihrer speziellen Form von ihrem speziellen Begriff von Lebensform, der ganz anders ist als der von Wittgenstein. Wir wollen sehen, wo besteht die Ähnlichkeit, inwiefern geht sie über diesen Begriff hinaus. Ich habe wieder Leitfragen. Das sind eigentlich viele der letzten Sitzungen. Nochmal überlegen, inwiefern die Sprache eine Lebensform ist. Sprachspiel und Lebensform zusammenhängen. Das ist besonders interessant. Sprache ist eine Praxis. Und das interessiert jetzt vor allem die letzte Frage vor dem Hintergrund von Philippa Foots Theorie. Inwiefern ein Sprachspiel und eine Lebensform, jetzt speziell eine Lebensform, irgendwie objektiv sein kann, inwiefern sie bewertet werden kann. Das führt dann auch zu Rahel Yeggi, also der letzten Position, die wir behandeln werden. Letztendlich läuft es darauf hinaus, gibt es Lebensformen, die moralisch oder unmoralisch sind? Können wir Lebensformen moralisch verstehen? Normativ relevant sein. Ja, nochmal zu Wittgenstein. Wir hatten ausführlich in den letzten beiden Sitzungen seinen Ansatz der philosophischen Untersuchungen verglichen mit dem Traktat, haben gesehen, der Traktat hat seine Abbildtheorie, der Traktat hat Probleme mit bestimmten sprachlichen Phänomenen, wie zum Beispiel Ironie, solche Dinge, Sprachspiele, aber auch das, was in die Pragmatik gehört, der Sprachwissenschaft. Da hatte der Ansatz des Traktatus einfach Probleme, das zu fassen. Er hat es ausgeblendet. Oder auch sowas, was man später dann mit Austin Sprechakte genannt hatte. Da hat Wittgenstein selbst in philosophischen Untersuchungen einen Hinweis gegeben auf sein Frühwerk, auf den Traktatus, und hat gesagt, das wäre interessant, wie der Verfasser des Traktatus diese sprachlichen Phänomene verstanden hätte. Sie erinnern sich noch. Und wir werden jetzt heute noch ein Zitat lesen, nämlich das hier, beziehungsweise zwei Zitate. Ich lese mal vor, das ist jetzt aus den philosophischen Untersuchungen. Sagst du also, dass die Übereinstimmung der Menschen entscheide, was richtig und falsch ist? Richtig und falsch ist, was Menschen sagen. Und der Sprache stimmen die Menschen überein. Dies ist keine Übereinstimmung der Meinungen, sondern der Lebensform. Wie verstehen Sie dieses Zitat? Sehr grenzt hier Meinungen der Lebensform. Wenn Sie einfach nochmal überlegen, in welchem Verhältnis stehen hier nach diesem Zitat Lebensform und sprachliche Ausdrücke. Lebensform und Meinungen stehen. Also Sie hatten erstmal, glaube ich, diesen Fall, wenn die Meinungen, wenn man mit den Meinungen übereinstimmt, dann stimmt man der Lebensform überein. Man könnte natürlich auch andersrum das drehen. Ja, wenn man in der Lebensform übereinstimmt, stimmt man mit den Meinungen überein. Das ist die Frage, wie man es dreht. Man könnte natürlich auch sagen, genau, habe ich jetzt auch gerade gedacht, sowas. Sie sagten Fundierung, die Frage, ob man Fundierung mit solchen konditionalen ausdrücken kann. Was würden Sie sagen an alle? Also es war jetzt noch offen, ne? Aber es ist völlig richtig, Sie haben gesagt, Fundierung als Lebensform fundiert die Meinungen. Wie würden Sie sagen, welche dieser Fälle würden Sie bevorzugen? Vielleicht fast eine logische Struktur, auch nicht das Ganze, kann auch sein.
Würde man nie diskutieren können, wenn alles identisch.
Ja, aber wir haben jetzt ja verschiedene Modelle hier jetzt mal entworfen, wie wir diesen Satz verstehen können, dass es keine Übereinstimmung der Meinungen ist, wenn wir uns also über Richtiges und Falsches verständigen, sondern über Lebensform. Also die Frage ist jetzt, ist es so, dass wenn wir die Lebensform haben und teilen, dass wir dann zu den gleichen Meinungen kommen, oder ist es so, dass aus der Tatsache der Übereinstimmung der Meinungen die identische Lebensform fällt? Oder ist es so, dass beide, würden Sie ja dafür plädieren, dass beide wie kommen sie?
Ich meine, dass die Lebensform den Meinungen übergeordnet sein muss und kann nicht.
Genau, aber das ist jetzt ja ausgedrückt mit dieser Formalisierung. Ne? Also übergeordnet meinen Sie wahrscheinlich fundieren, ne? Es fundiert das Ganze. Und diese Formalisierung sind mögliche Weisen, diese Fundierung auszudrücken. Und jetzt ist die Frage, welche Form Sie am geeignetsten halten. Oder ob man es vielleicht nicht damit beschreiben kann. Also gehen wir von den Meinungen aus, ist die Tatsache, dass wir den Meinungen übereinstimmen, eine hinreichende Bedingung für die Übereinstimmung der Lebensform? Oder müssen wir es andersrum sehen? Das ist offen, ja?
Ich denke, da die Lebensform ja eigentlich das Fundament bildet, ist das eigentlich dann die zweite Variante.
Das hier.
Genau, die Lebensform.
Okay.
Also eben aus dem Argument heraus, dass die Lebensform wirklich das Fundament ist.
Vielen Dank, ja.
Ich würde vielleicht statt MS schreiben, also für Sprache, weil ich mir würde Gegenbeispiele zu einem einfallen. Also man könnte ja sich schon über. Es ist vorstellbar, dass Menschen, die gleiche Lebensform sozusagen teilen, andere Meinungen haben. Und umgekehrt, dass Menschen mit den gleichen Meinungen vielleicht unterschiedliche Lebensformen sind.
Beides ist ja irgendwie. Okay. Die Frage ist, es ist nicht ganz klar, was er mit Meinungen hier meint.
Ja.
Wie bitte? Habe ich das gerade gehört? Also, würden Sie auch dem hier zustimmen?
Das Sprache ist ja, da würde ich glaube ich sagen, L und CS. Ich glaube, ich da auch zustimmen.
Aber ich denke, dass es auf jeden Fall schon eine Meinung ist und nicht, also M anstatt S, weil die Meinung, damit will er ja eigentlich eindeutig sagen, dass es etwas Subjektives ist, diese Meinung. Und dass die, also, und das aus der
Das wäre doch so eine Möglichkeit, ja.
Deswegen denke ich, dass auf jeden Fall die Meinung ist, die er da auch verweisen möchte.
Ja, guter Punkt, ja.
Dieses dritte Beispiel, wo Sprache und Lebensform übereinstimmen, da würde es mit dem Satz Lichtgestein übereinstimmen.
Sie würden also sagen, das hier.
Das stimmt, aber die anderen nicht. Da würde ich schon mal
machen. Okay, jetzt haben wir also zu diesem Formalisierungsvorschlag zu diesem was gehabt. Ne? Also ein guter Hinweis auch davor auf Meinungen. Meinungen sind subjektiv. Sprache.
Sprache muss ja intersubjektiv sein. Das ist ja vielleicht der Unterschied zu der Meinung.
Ja, eben auch halt die Form an sich, also die Lebensform braucht ja eben diese Objektivität.
Genau, ja.
Genau, und deswegen glaube ich eben jetzt.
Würden Sie hier ansetzen?
Ja, und ich würde auch wirklich wieder das S durch das M austauschen.
Okay, aber könnte man nicht sagen, dass dann auch hier vielleicht, dass es vermittelt ist über Sprache, die Meinung. Das ist, also dass ich genauso gut, also dass wenn ich das hier mache, dass es letztendlich das S und M Sprache und Meinung ähnlich von der Lebensform abhängen. Vielleicht die Meinung noch ein bisschen subjektiver ist. Beide vermittelt ist, wenn möglich. Wir wollen das mal offen lassen. Also ich denke, die Metapher oder der Begriff der Fundierung trifft es recht gut. Ne? Es geht nicht um die Oberfläche von sprachlichen Äußerungen, auch nicht um subjektive Meinungen, die Übereinstimmung, sondern es geht um die Lebensform, die geteilt wird, aus denen dann die Übereinstimmung sprachlicher und meinungsmäßiger Hinsicht erfolgen kann. Ich meine, es wäre auch, man könnte sich fragen, ist es möglich, dass man dieselbe Lebensform teilt und nicht in den Meinungen übereinstimmt und in der Sprache in die Frage. Aber das scheint wohl eher ausgeschlossen zu sein. Deswegen glaube ich auch, dass es eher so ein Fall hier ist. Aber ja, im Moment erst mal hier was.
Ja. Ja, vielleicht ist aber auch mit Meinungen, vielleicht passt es besser, wenn man das durch Normen ersetzen würde, weil das ist ja schon so, dass Menschen, die eine Lebensform teilen, haben, wie vorhin jemand anders auch gesagt hat, nicht unbedingt die Meinung. Das ist schon was sehr Subjektives, zumindest in unserem Sprachgebrauch heute, aber sie teilen meistens eine ähnliche Sprache und auf jeden Fall gemeinsame Normen. Also vielleicht muss man auch Normen in Hinsicht von Meinungen in Hinsicht von Normen.
Okay, aber wären nicht Normen gerade so etwas Grundsätzliches, so etwas, was alles Sprachliche bedingt, was der Sprache zugrunde liegt, dass man sagen müsste, so Normen nehmen wir in die Lebensform mit rein?
Vielleicht auch, ja.
Also ich hätte jetzt gedacht, so Normen eher zu der Lebensform. Ja.
Ja. Das würde ich auch deshalb meinen, weil Lebensformen ja auch historisch verschieden sein können. Mhm. Also da gelten auch andere Normen da an anderen
Seiten. Scheint mir jetzt auch plausibel zu sein, ganz hinten ist noch eine.
Ja. Ich denke auch, dass eigentlich, wenn jetzt die Meinung durch die Norm ersetzt werden würde, dass der Sinn dieses Zitates dann auch komplett entfremdet wäre, weil er will ja eigentlich damit sagen, dass eben die. Also diese Werturteile ja nicht aus der Subjektivität heraus entstehen. Mhm,
genau.
Und würde man da jetzt Normen einsetzen für, dann wäre es ja doch irgendwie etwas Objektiviertes.
Für Normen jetzt für Sprache,
die von
für
die Gemeinde, für
genau, ja,
gerade der Vorschlag eben war.
Ja, ja, genau, ja. Also Sie würden auch sagen, ihr in die Lebensform dann reinpacken, ja. Okay, ja, jetzt mache ich noch ein Zitat hier. Wer möchte mal lesen? Das hat mir in der letzten Sitzung nicht mehr ganz besprechen können. Ja.
Man kann sich ein Tier zornig, furchtsam, traurig, freudig, erschrocken vorstellen, aber hoffend? Und warum nicht? Der Hund glaubt, sein Herr sei an der Tür. Oder kann er auch glauben, sein Herr werde übermorgen kommen? Und was kann er nun nicht? Wie mache ich? Wie mache denn ich's? Wie soll ich darauf antworten? Kann nur hoffen, wer sprechen kann? Nur der, der die Verwendung einer Sprache beherrscht? Das heißt, die Erscheinungen des Hoffens sind Modifikationen dieser komplizierten Lebensform. Wenn ein Begriff auf einen Charakter der menschlichen Handschrift abzielt, dann hat er keine Anwendung auf Wesen, welche nicht schreiben.
Vielen Dank. Trägt dieses Zitat noch ein bisschen was zu unserer vorherigen Frage bei? Hier konzentrieren, die Erscheinungen des Hoffens sind Modifikationen dieser komplizierten Lebensform. Also, kann nur hoffen, wer sprechen kann.
Das hört sich für mich jetzt so an, als könnte es verschiedene Lebensformen geben und bestimmte Lebensformen sind Lebensformen mit Sprache. Hm. Und es bedeutet, dass eine Lebensform nicht notwendigerweise die Fähigkeit sprechen können.
Er sagt ja auch komplizierte Lebensformen. Mag weniger komplizierte Lebensformen geben. Würde er jetzt sagen, der Hund beherrscht die Verwendung der Sprache?
Trotzdem am Tisch stehen, wenn die Familie ist und das Härchen brav angucken, damit der ein Häppchen abkriegt. Außerdem, mal ganz davon abgesehen, der Hund kann ja trotzdem auf bestimmte Weise kommunizieren. Der kann bellen und der kann auch knurren, um seinen Wut auszudrücken. Das heißt, es ist vielleicht eine primitive Sprache, aber es mangelt ihm an der Sprache nicht.
Okay, jetzt war deine Meinung erst.
Hm? bisschen her und wieder da ist, freut er sich sozusagen.
Dana hat auch eine Meinung?
Also ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, dass der Hund direkt hofft, weil der, also die meisten Hunde, gerade heute Hunde, reagieren ja mehr aus Instinkt heraus. Und deswegen ist es eher quasi so ein, ja, kein direktes Hoffen in meinen Augen, wenn der Hund aussitzt und bettelt. Also der bettelt eher, damit er seinem Meuteinstinkt nachkommen kann und noch mehr isst.
Also ich würde auch sagen, Wittgenstein meint hier nicht, dass der Hund hoffen kann.
Okay. Ich würde, dadurch, dass wir da feindlichen können in den Mund, da wir ja zurückhaltend sein mit Einschätzung, aber meine Frage jetzt eher, was springt davon ab für uns, also was ist das Wesentliche für den Menschen? Also bei den Hund würde ich mal so lassen, ich glaube schon, dass er hoffen kann, aber ein bisschen nicht.
Okay.
Aber was ist jetzt sehr interessantes Punkt, das habe ich noch nicht ganz.
Also, mir scheint, oder, ja.
Also ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur drin ist, aber ich glaube, der Punkt ist, dass wir als Menschen Lebensformen einer auf uns wählen können, indem wir fiktive Sprache benutzen. Also wir wählen, wer wir sind und wie wir uns entscheiden. Wir können Mythen bilden, wir können fiktive Welten uns vorstellen. Und das ist eben der Unterschied, glaube ich, zu den simplen Lebensformen, die in der Lebensform drin sind und nicht sich sozusagen was anderes auch vorstellen können.
Ja, also ein guter Punkt, aber ich wollte jetzt darauf hinaus, auf diese Modifikationen, ne, nochmal bezogen auf das vorherige Zitat. Da hatten wir so, die Lebensform fundiert, die Meinungen, die Sprache. Wie ist es dann hier? Ist es ähnlich? Kann man das analog sehen? Hoffen ist auch ein konkretes Phänomen jetzt mal, wie meinen, wie eine sprachliche Kommunikation. Passt es in unser Schema des Fundierungsverhältnisses? Würde es dazu passen? Also Lebensform fundiert, Meinung fundiert, sprachlichen Ausdruck. Wenn man jetzt das mal so macht. Passt es auf diese Ebene? Denke ich auch. Also diese Modifikation zeigt, dass es an der Lebensform hängt, welche konkreten Phänomene wir haben. Ne? Also die Lebensform muss vorausgesetzt werden. Weil wenn sich da was ändert, dann ändert sich da was. Ja? Also mir scheint, dass dieses Beispiel hier mit diesem Begriff der Modifikation der Lebensform, also die Analyse des Hoffens als eine Modifikation der Lebensform in uns hat, Schema zu passen, wie wir es im vorherigen Zitat gegeben haben. Aber es war noch eine Meldung irgendwo. Hier, ja. Sie haben sich, glaube ich, noch gemeldet.
Vorhin, ja. Ich dachte, dass Sie das Futur voraussetzen. Es gibt ja Kulturen, die das Futur nicht kennen. Und vielleicht kennen Sie dann auch das Phänomen.
Ja, das wäre dann eben eine komplizierte Lebensform. Ne? Also hoffen, bestimmte Ausdrücke, die bestimmte Phänomene, hoffen, aber auch sprachliche Art, implizieren oder setzen voraus, so muss man sagen, bedürfen einer komplizierten Lebensform, die geteilt wird. Ohne diese Lebensform können wir nicht solche sprachlichen Ausdrücke voraussetzen. Ja, also da wäre dann die Frage, ob man es dann nicht vielleicht doch, wenn ich es so formuliert habe, ohne diese Lebensform können wir das nicht voraussetzen. Dann hätte ich das jetzt gerade umgedreht. Ne? Also praktisch, wenn nicht L, dann nicht S. Ne? Es ist die Frage, wie man es formulieren muss. Ne? Aber mit Blick auf unsere Frage scheint dieses Zitat hier unseren Punkt zu belegen, dass wir die Lebensform als eine Struktur fassen, die konkrete sprachliche Phänomene, konkrete vielleicht auch subjektive Phänomene, wobei Wittgenstein mit dieser Subjektivität so seine Probleme hat, aber jedenfalls diese Phänomene fundiert. Das scheint dieses Zitat hier zu belegen. Das ist jetzt eines der letzten Zitate aus Wittgenstein. Wir bleiben hier, wir sind uns jetzt nicht genau sicher, was die Lebensform konkret inhaltlich ist. Ne? Wir wissen, es ist ein Fundament, es ist was Komplexes oder weniger Kompliziertes. Es lässt sich sprachlich ausdrücken und wir können es vielleicht sogar nur sprachlich fassen. Das wäre die Frage nach Wittgenstein sehr eng gebunden an sprachliche Ausdrücke. Und jetzt hatten wir hier den Fall, dass schon der Begriff der Norm vorgeschlagen wurde. Wir haben gesagt, die Norm müssen wir in die Lebensform reinpacken. Gewisse Regeln, sowas wäre vielleicht auch noch ein Punkt. Ja, gewisse Regeln. Sie kennen ja Wittgenstein und das Problem des Regelfolgens. Die Frage, gibt die Lebensform uns auch die Regeln vor, nach der wir letztendlich sinnvolle Sätze bilden, sinnvoll kommunizieren? Scheint mir schon der Fall zu sein, dass hier auch Regeln drin sind. Die Frage ist jetzt nur, von welcher Art sind diese Regeln, diese Normen, die die Komplexität der Lebensform ausmachen? Das ist die Frage. Da hat Wittgenstein nicht so viel dazu gesagt. Also dieses Lebensformkonzept von Wittgenstein ist recht abstrakt, recht normativ indifferent. Es hat schon eine schwache Form von Normativität, als da einfach gewisse Regeln enthalten sein müssen, die uns sagen oder uns zeigen, wie wir zu kommunizieren haben, ohne die das nicht geht. Die Lebensform wäre sicherlich auch so zu denken, dass gewisse Fehlverwendungen sprachlicher Ausdrücke als solche sanktioniert werden oder korrigiert werden. Also wenn wir jetzt gegen die Regel der Lebensform kommunizieren, dann fällt das auf, dann stoßen wir an, dann ecken wir an. Insofern ist da schon in Normativität drin eine ganz schwache Form, also dass hier einfach Gesetze gelten, die eingehalten werden müssen, auch wenn sie jetzt nicht absolut sind, aber man muss sich irgendwie einigen. Da gibt es schon Verbindlichkeit, aber jetzt nicht im Sinne von moralischer Verbindlichkeit. Ist damit nicht gesagt. Und die nächste Philosophin, die wir jetzt hier heute und in den nächsten 2-3 Sitzungen behandeln werden, ist jetzt Philippa Foot. Und sie hat einen Begriff von Lebensform, der gerade das, was wir jetzt bei Wittgenstein etwas vermisst haben, vielleicht wollte Wittgenstein darüber gar nichts sagen. Sie wissen ja auch mit der Ethik, er hat jetzt nicht konkret ein ethisches Werk geschrieben, er hat eine Vorlesung über Ethik gehalten, aber ein richtig ethisches Werk hat er nicht geschrieben. Das ist anders bei Philippa Foot. Sie hat ja ein Buch geschrieben, Natural Goodness, deutsche Übersetzung, die Natur des Guten. Und darin vertritt sie letztendlich die These, dass es Lebensformen gibt, die gut sind oder auch schlecht oder böse. Sie redet mehr über das Gute als über das Schlechte oder Böse. Und sie verbindet, das ist auch noch ein weiterer Punkt gegen Wittgenstein, neben dieser moralischen Normativität, sie verbindet die Lebensform mit dem Leben selbst. Also nicht wie bei Wittgenstein, Leben ist bei Wittgenstein eher eine Metapher. Es ist eine soziale Kategorie oder man weiß gar nicht, in welchen Bereich es fällt. Jedenfalls fällt Leben im Sinne von Lebensform bei Wittgenstein nicht in die Natur. Das ist kein natürlicher Begriff. Das ist eine komplizierte Lebensform. Gerade nicht wie Hunde oder so. Während jetzt bei Philippa Foot der Lebensformbegriff auf das natürliche Leben bezogen wird, eine ganz starke Analogie dazu gebracht wird und normativ gefasst wird. Also hier gibt es ganz starke Veränderungen gegenüber dem recht schwachen strukturellen Begriff bei Wittgenstein. Natürlich macht sich so eine Konzeption von Lebensform dann auch angreifbar. Und zwar aus folgendem Grund. Stellen Sie sich mal diese Frage hier, wie verhalten sich Moral und Natur zueinander? Einfach mal überlegen Sie sich mal ganz kurz, wie könnten sich diese zwei Begriffe, Moral und Natur, zueinander verhalten? Haben Sie da Ideen? Ja.
Also die klassische Antwort seit der Aufklärung wäre nichts, weil Natur einfach eigentlich das im Bereich des Deskriptiven aufhält und Moral immer etwas Normatives ist.
Mhm. Genau. Aber
seit Hume heißt es, Sie haben nicht mit einer Ansicht.
Richtig. Es gibt eine riesen Debatte bei der Hume. Sie haben wahrscheinlich jetzt damit auch diesen Sein-Sollens-Fehlschluss gemeint. Ich habe ein Seminar darüber gegeben im letzten Semester. Wir haben eine Riesendiskussion gehabt, ob David Hume jetzt wirklich der Ansicht war, dass es vom Sein keinen Übergang auf Sollen gibt. Da ganz verschiedene Interpretationen, aber die Standardlesart, die die meisten vertreten, ist irgendwie, dass es nicht möglich ist, von einer Rede, in der nur Ist vorkommt, deskriptiv, wie Sie sagen, überzugehen oder zu schließen auf eine Rede, in der sollen vorkommen. Normative Prädikate. Also letztendlich ist es die Frage hier, Natur und Moral, ich schreibe es jetzt unter die Moral, ist es sollen. Konkret wird es immer als Frage bezeichnet nach dem Übergang von Sein auf Sollen. Natürlich kann man hier auch fragen, folgt aus dem Sollen das Sein? Da kann man sich auch fragen, wie es fällt. Aber das, was hier meistens im Sinn steht, ist der Übergang von Sein auf Sollen. Und Sie haben richtig gesagt, die Natur ist das Sein. Sie wird häufig mit dem Sein. Die Natur lässt sich deskriptiv beschreiben. Wir können die Natur quantifizieren. Experimente machen. Wir können sie feststellen, wir können sie zerlegen. Und jetzt stellt sich die Frage: Sollen ist zum Beispiel normativ, also Normativität, da hängt Moralität mit zusammen, da hängen Gebote, Forderungen zusammen. Wie könnte man also diese Frage noch anders formulieren? Sie haben jetzt gesagt, überhaupt nichts, Kategorienfehler würden Sie sagen. Ja? Wahrscheinlich.
Also, Mainstream-Meinung sozusagen.
Genau. Man kann diese Mainstream-Meinung auch noch anders formulieren. Also das ist eine Möglichkeit, praktisch begrifflich sagen, es hat nichts mit dem zu tun. Es gibt noch für mögliche Interpretationen dieses Verhältnisses. Sei es jetzt Mainstream oder nicht Mainstream. Also interessanter Hinweis auf die Antike, denken Sie mal an Platon zum Beispiel, die Idee des Guten, das ist ein Riesenproblem, die Idee des Guten. Ideen sind ja eigentlich Entitäten, die eigentlich seienden Wesen der Welt. Wenn wir jetzt sagen, die Idee des Guten ist das Sein des, dann können wir daraus sollen vielleicht folgen, und das impliziert irgendwie Normativität. Jetzt ist aber das Problem bei Platon, er sagt, die Idee des Guten ist jenseits des Seins. Ekheina Thesus hier ist. Jenseits des Seins. Also es gehört gar nicht dem Sein an. Ich würde mich die Frage, ja, seltsam, wie hängt dann Sein soll dann zusammen? Andere Frage, wenn er jetzt sagt, die Idee des Guten, dann scheint er mit dem Guten natürlich Normativität zu machen. Das heißt, ihn verschmelzen oder sind untrennbar miteinander verwoben, Normativität, das Gute, und Ontologie, Idee. Das ist auch eine Möglichkeit, man kann sagen, im platonischen Sinne, Sein und Sollen in der Idee des Guten koinzidieren. Ja, wäre eine Möglichkeit. Man könnte auch sagen, noch ein bisschen extremer bei Platon, Sollen steht über dem Sein. Wie Platon sagt, es ekeina tes usias, jenseits über das Sein hinaus, die Idee des Guten. Weil es überhaupt alles Seiende erst ermöglicht, alle anderen Ideen, die unter der Idee des Guten versammelt werden. Das ist so eine Möglichkeit, also es gibt die Möglichkeit, das koinzidieren zu lassen oder das Sollen sogar noch über das Sein zu setzen. Das wäre eher so eine platonische Weise. Sie hatten aber auch richtig gesagt, man kann jetzt sagen, gut, so wie die Natur, der Kosmos jetzt eben gefügt ist, so hat das schon seine Richtigkeit. Aus der Ordnung, der seinsmäßigen Ordnung, kann ich auch die Normativität ableiten. Was geordnet ist, ist gut. Also wenn ich die seinsmäßige Ordnung habe, dann habe ich gut.
Also war das
Kosmos, Ordnung, Schmuck hat auch immer eine normative Bedeutung. Haben Sie noch eine Idee, was man noch für eine These vertreten könnte? Denken Sie mal an Darwinisten, Darwin, so moderner Naturwissenschaftler. Auf welche Ideen könnte man noch kommen?
Genau.
Oder man könnte sagen, die Moral, die erklären wir aus der Natur heraus. Also Moral hat eine Genese, so à la Nietzsche ein bisschen. Also moralische Einstellungen, die wir haben, die lassen sich erklären, die lassen sich entzaubern, die lassen sich auf ein Sein zurückführen, auf eine ganz andere Weise, indem wir eben sagen, da stehen solche Motive im Hintergrund. Also da steht eine Sklavenmoral im Hintergrund. Das wird diese Moral vertreten. Irgendwie das Gebot irgendwie der Nächstenliebe oder sowas, das ist ja recht normativ, könnte man jetzt mit Nietzsche sagen, das zurückzuführen auf eine Kondition einer Sklavenmoral, auf psychisch besonders schwächlich konditionierte Menschen, die sich da so eine Moral fingieren, die aber überhaupt kein Fundament hat eigentlich. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, jetzt haben wir aber noch eine, und das ist die dann Philippa Foot vertreten wird. Was gibt es denn noch für eine Möglichkeit? Wir haben es jetzt im negativen Sinne mit dieser Entzauberung gesagt. Überlegen Sie mal im positiven Sinne. Also wenn wir sagen, wir können jetzt die Moral kritisieren oder in Zweifel ziehen oder relativieren, indem wir sie auf die Natur zurückführen. Wie könnte man das denn jetzt vielleicht stärken, gerade Moral, mit Blick auf die Natur? Was für eine Strategie gäbe es da? Und die verfolgt auch Philippa Foot. Und inwiefern zum Beispiel?
Also alles, was sein soll, also was wir es gut finden, können wir nur an konkreten Beispielen im Sein erkennen. Mhm.
Ja, in diese Richtung geht es, glaube ich, auch bei Philippa Foot. Sie haben sich noch gemeldet vorne. Ja.
Im Sinne von Reflexion, also gut, dass ein Individuum, eine Spezies besonders gut die Funktion des Spezies sozusagen erfüllt.
Mhm. Okay.
Also raucht hier zum Beispiel so eine scharfe Zähne und kann die jagen, dann ist sie eine gute Version einer Spezies und ist damit sozusagen.
Genau, das wäre wieder dieses antike Verständnis der Arete des Gutseins. Wir sehen, im Begriff der Arete oder der Tugend, für Tugend ist eigentlich nicht die beste Übersetzung, müsste eigentlich sagen, das Gutsein. Tugend, Arete heißt eigentlich nur das Gutsein. Was gut sei und was gut ist, ist jetzt nicht unbedingt jetzt hier moralisch schon gemeint, sondern, wie Sie sagten, eine Funktion gut erfüllen, einen Zweck gut erfüllen. Ich bringe mir das Beispiel, kennt es, ein Messer schneidet gut, dann hat das Messer seine Arete erfüllt. Ein Pferd galoppiert schnell und ist dazu geeignet, mit ihm zu reiten, dann hat es seine Arete. Es ist kein Defekt vor. Wenn jetzt dagegen der Stift hier nicht mehr schreibt, dann hat seine Arete, kann man ihm auf Arete einsprechen. Die Arete des Stiftes ist, dass er gut schreibt. Schreiben. Diese Funktion, und die wird erfüllt oder nicht erfüllt. Daran bemisst sich die Arete eines Dinges, eines Lebewesens, aber auch des Menschen. Bei Menschen kommt es dann eben auf das an, was wir Tugend nennen, im moralischen Sinn. Aber hier ist erstmal Sein und Sollen ziemlich eng verwoben. Es geht um den Bestzustand im Sinne der Funktionalität, könnte man sagen. Und sie hat ein Beispiel gebracht mit diesem Löwen oder Raubtier, das scharfe Zähne hat. Das wäre auch so ein Beispiel. Philippa Foot wird jetzt in eine solche Richtung gehen, dass sie sagt, wir können wissen oder erklären, was gut ist, wenn wir Lebensformen anschauen. Wenn wir Lebensformen anschauen, die natürliche Vorbilder haben. Sie bringt dann das Beispiel von Bienen. Bienen sind ja auch soziale Wesen. Oder von Wölfen, Jagdverbänden. Wenn jetzt da ein Wolf nicht mehr mitjagt, also so ein trittbrettfahrender Wolf ist ihr Beispiel. Trittbrettfahrer kennen Sie ja. Man lässt sich mitziehen, bringt aber nichts ein in dieses System. Das ist für Philippa Foot auch im Normativen letztendlich dieses Modell, Trittbrettfahrender Wolf, da würde man jetzt sagen, biologisch oder naturwissenschaftlich, dieser Wolf hat einen Defekt, der Wolf, der funktioniert nicht gut, der hat einen Defekt, Und Frieda Futh würde sagen, genau so müssen wir uns unmoralisches Handeln vorstellen. Unklar bleibt jetzt zunächst mal dabei, was dieses genau so bedeutet. Ich meine, genau so als 1:1 Relation oder nur Analogie. Also 1:1 Entsprechung, genau so ist es, der Mensch hat dann auch ein Defekt. Oder ist es eben nur die Analogie dazu? Und das ist die Frage. Ein weiterer Punkt, den man noch erwähnen muss, ist hier der naturalistische Fehlschluss. Also das ist jetzt, wir haben einmal den Science-Solid-Fehlschluss. Hier dieses Problem jedenfalls, und dann haben wir noch den naturalistischen Fehlschluss. Also mal gucken, was der bedeutet, der naturalistische Fehlschluss. Auf wen das zurückgeht, dieser Begriff.
Ich glaube, es geht auf Moore zurück.
Ja.
Und im Prinzip bei jedem Verbrechen. Und derjenige, der den naturalistischen Fehlschluss begeht, versucht, nicht natürliche Eigenschaften in natürliche Eigenschaften zu analysieren. Mhm.
Und zwar am Beispiel.
Und zum Beispiel Hut ist Lustwachsenierung. Mhm.
Hut, der Begriff
ist nach Moore nicht natürlich, aber. Manche Philosophen versuchen es zu reduzieren auf Lustmaximierung.
Ja.
Lustmaximierung ist was Natürliches.
Mhm, genau. Moore sagt, wir können dieses simple Prädikat, dieses doch stark normative Prädikat, gut nicht analysieren, nicht umsetzen in Lustprädikate. Das geht nicht. Wenn wir das tun, dann ist das hier der naturalistische Fehlschluss. Also praktisch, das ist das Natürliche. Wir erklären gut mit natürlichen Prädikaten. Man kann da auch andere Dinge einsetzen. Ist nicht genau dasselbe wie sein sollen, weil sein ist jetzt nicht nur natürlich. Ja, also sein sollen, Problematik ist, könnte man sagen, noch genereller. Entweder noch genereller als diese naturalistische Fehlschlussproblematik. Die scheint spezifischer zu sein in diesem naturalistischen Setting. Ja, das ist allgemeiner. Weil Sein, es können auch Ideen seinsmäßig sein, das ist immer nicht in der Natur. Sein, das muss nicht natürlich sein. Es gibt Sein, das was nicht natürlich ist. Und deswegen scheint mir diese Sein-Solls-Problematik noch allgemeiner zu sein, genereller als die naturalistische Fehlschlussproblematik. Hier ist der Denkung, der Bezugspunkt. Und vor diesem Hintergrund müssen wir jetzt Philippa Fuths Begriff der Lebensform untersuchen, weil Lebensform auch diese zwei Aspekte hat, wie ich zu Beginn des Seminars mal gesagt hatte. Lebensform, Leben, da ist der naturale, naturalistische Aspekt drin. Und Form, da haben wir sowas Übernaturales. Da haben wir sowas, was offen ist für Struktur, für Normativität. Also Lebensform, der Begriff sagt schon, hier werden zwei Konzepte verwoben und das können jetzt eben gerade die sein, sein und sollen oder Natur und Normativität. Der Begriff der Lebensform eignet sich eben deswegen sehr gut, um diese Brücke von sein und sollen oder Normativität und naturaler Beschreibung die Brücke zu schlagen. Dafür ist dieser Begriff geeignet, Lebensform. Der Formaspekt scheint diese Normativität in das Konzept einzubringen. Ja, wer möchte noch lesen? Jetzt ist immer so, zu Beginn dieses Buches gibt es etwas Auskunft über Ihr Projekt. Wer möchte mal vorlesen? Wollen Sie vielleicht die ersten drei?
Ja. Ich kam zu der Auffassung, dass es unmöglich war, das Besondere an der Idee des Guten zu erklären, ohne dass man über die besondere Art und Weise nachdenkt, wie wir die Welt der Lebewesen beschreiben.
Vielen Dank. Also, das ist im Grunde genommen erstmal so ein Gegenentwurf zu diesem naturalistischen Fehlschlusstheoretik. Sagt, nee, wenn wir gut hier die Idee des Guten, wenn wir die verstehen wollen, dann müssen wir gerade auf, ich sage nicht die Natur, aber auf Leben. Leben ist ja nicht gleich Natur. Wir müssen aber auf etwas, was prinzipiell natürlich konnotiert ist, zurückgreifen. Das ist die Ausgangsbasis. Die besondere Art und Weise, wie wir die Welt der Lebewesen beschreiben. Ich sage das nicht, wie die Welt der Lebewesen ist, sondern wie wir über sie reden. Es bleibt hier also noch auf der Ebene der Sprache. Es ist nicht ontologisch, ist eher begriffstheoretisch. Ja, wer möchte das noch? Das ist jetzt eine Erläuterung Ihrer Vorgehensweise. Wollen Sie in der zweiten rein?
Ich denke, dass Zuschreibungen von Gut ausnahmslos auf die Welt der Lebewesen, also auf Pflanzen, Tiere und Menschen bezogen sind und dass die Vorstellung von Gut und Schlecht ohne den Begriff des Lebens inhaltsleer wäre. In einem Universum, in dem es keine Lebensform gäbe, wäre nichts entweder gut oder schlecht. Man kann nur annehmen, etwas in diesem unfruchtbaren Universum sei gut oder auf irgendeine Weise wertvoll. Wenn man sich stillschweigend auf etwas bezieht, das es in unserem Universum gibt bzw. geben könnte. In Wirklichkeit sprechen wir manchmal davon, dass etwas bei bestimmten Arten von Lebewesen gut ist, wie zum Beispiel kräftige Wurzeln bei Eichen oder Schnelligkeit bei Fluchttieren. Und wir können auch davon sprechen, was bezogen auf bestimmte Arten von Lebewesen gut ist, wie zum Beispiel besondere Nistplätze für Vögel. Und selbstverständlich ist unser Bezugspunkt oft das menschliche Leben. Oder wir beziehen uns auf einzelne Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Interessen. Die Moralphilosophie, so will ich sagen, ist nichts anderes als ein Zweig einer Untersuchung des Guten, das in einer besonderen und allgemeinen Weise zum menschlichen Leben gehört.
Vielen Dank. Ja, das ist jetzt so das Zentrale. Ist ja noch kein Argument. Aber das ist so die zentrale Methode, Vorgehensweise, die Sie haben. Ja, wie kann man das jetzt verstehen? Stellen wir mal Ihre These in Frage. Das sind ja Thesen. Das sind Thesen, das sind keine Argumente. Die erste These ist, was sich fett gedruckt hat, dass die Zuschreibung von Gut ausnahmslos auf die Welt der Lebewesen, Pflanzen, Tiere, Menschen bezogen sind und dass die Vorstellung von Gut und Schlecht ohne den Begriff des Lebens inhaltslos wäre. Andere Frage: Gibt es eine Verwendungsweise des Begriffs Gut und Schlecht, die nicht Leben voraussetzt? Mir fallen gleich ein paar Beispiele an. Denken Sie zurück an das, was wir diskutiert haben, Arete und so weiter. Ja, richtig, ja. Also kann eine Idee gut sein? Ja? Platonische Idee des Guten, die Idee, gut, das ist die Frage, ist die Idee gut oder ist es eine Idee des Guten? Ist ja nicht dasselbe. Ne? Wir können eine Idee des Guten haben. Ist diese Idee denn gut? Platon würde das nicht sagen, glaube ich. Platon würde nicht sagen, dass die Idee des Guten gut ist. Weil die Idee des Guten ist die Bedingung der Möglichkeit von Gutsein. Also transzendental. So scheint mir die Idee des Guten verfasst zu sein. Deswegen auch jenseits des Seins ist die Bedingung der Möglichkeit von Gutem in der Welt. Kann deswegen aber gerade selbst nicht gut sein. Weil da bräuchte es ja wieder etwas, was seine eigene Gutheit garantiert. Dann hätten wir so einen Regress. Ich glaube, das ist die Idee dahinter, aber kann man diskutieren. Aber zumindest Ideen würden jetzt nicht mögliche Kandidaten von Prädikaten für gut oder schlecht sein. Nach Foucault. Was jetzt?
Ja, ich muss noch.
Okay, da war eine Meldung.
Es ist halt gut beim Messer, ob es halt ja. Funktion des Messers, ob es
genau.
Halt schneidet.
Genau, ja.
Aber ich würde fragen, braucht es da nicht trotzdem noch Leben, um gut zu sein? Also ist es nicht nur aus unserer Sicht gut, weil wir damit gut in unserem Leben damit umgehen können?
Ach so.
Also das wäre meine, ich weiß nicht.
Okay, das ist interessant, ja. Also brauchen wir nicht eine Lebensform, damit ein Messer gut sein kann?
Ist das Messer gut, wenn es uns nicht gibt und es scharf ist?
Mhm. Ja, interessante Frage. Da hinten ist eine Meldung dazu. Gerade dazu?
Ja, ich hatte, wenn du gerade überlegst, das ist ja auch, wie mir dann die Handlung, wie das Messer hier dann auch, also in der Handlung qualifiziert sich ja dann eigentlich die Beurteilung auf, ob das Messer jetzt gut ist oder nicht.
Genau.
Wenn es so für sich ja nur steht, dann nicht verwendet wird, dann ist ja eigentlich mit Urteilung noch gar nicht
möglich. Mhm. Genau, Sie meinen jetzt wahrscheinlich das, also ich versuche Sie mal zu reformulieren, weil ich glaube, das geht in die richtige Richtung, dass Sie sagen, ein Messer als Messer erhält seine Bedeutung nur in einer Lebensform. Wenn wir keine Subjekte haben, die Messer gebrauchen können oder einen Begriff davon haben können, dann ist ein Messer kein Messer, könnte man sagen. Ein Messer ist Teil einer Lebensform, zum Beispiel besonders von Metzgern oder Metzgerinnen. Vor allem, aber auch natürlich in der westlichen Hemisphäre. Überall auf der Welt, aber besonders jetzt eben in diesen westlich geprägten Ländern. Aber gut, Messer gibt es überall, aber jetzt, dass man eben isst mit Messer und Gabel, ist nicht überall so. Also gibt es verschiedene andere tolle Möglichkeiten zu essen. Und deswegen könnte man sagen, es gibt Lebensformen, wo es besonders prägnant ist, dieses Messer. Jetzt hatten Sie sich gemeldet?
Ja, kann ich nicht noch einen Schritt zurückgehen und auch sagen, naja, jegliche Idee, jegliches Messer, was auch immer, ist vom Menschen produziert, es braucht immer irgendwie materielle Basis und wir brauchen ja nicht über gut oder schlecht zu reden, wenn ich gar keine Menschen habe, die irgendetwas herstellen, was ich so bewerten kann. Oder ein Tier, das frisst, also irgendwie hat, ich weiß nicht, ob man nicht noch einen Schritt zurückgehen kann. Und das Messer ist ja nicht einfach da, genauso wie die Idee, das ist ja immer mit dem menschlichen Leben verbunden.
Das wäre jetzt ein genetisches Argument, dass Sie sagen, das Messer muss erst erzeugt werden. Okay, ja. Aber ich glaube, der Ansatzpunkt ist eher der hier, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Messer gibt, unabhängig davon, wie es in die Welt gekommen ist. Und fragen, unter welchen Bedingungen wird das Messer als Messer verwendet? Da gehört natürlich auch der Kontext dann dazu, der so ein Messer produziert. Aber dem voraus geht ja wieder der Begriff des Messers. Also man wird kein Messer produzieren können, wenn man nicht die Lebensform hat, die sich für Messer interessiert und die Begriffe von Messern hat. Also auch da scheint mir selbst wenn dieses genetische Argument, was Sie jetzt hier eingebracht haben, bedenkt doch noch die Lebensform oder den Begriff, dem Messer vorauszugehen, sodass man sich eigentlich nur auf den Begriff im Kontinent bräuchte und nicht auf die Herstellung des Messers. Um Messer herstellen zu können, brauche ich den Begriff des Messers. Und das läuft auch selber hinaus. Also man braucht die Lebensform letztendlich. Die Lebensform, die Messer produziert und die mit Messern natürlich hantiert und die Messern eine besondere Bedeutung zumisst. Und so würde ich dann Sie versuchen zu verstehen, wir sagen, die Produktion von Messern ist auch ein Teil der Lebensform. Das,
ja,
wäre,
das,
dann,
gar aber, ja.
Das wäre dann auch so in diese Richtung. Ja? Jetzt hatten Sie sich gemeldet.
Ja, auch eigentlich anschließend an dem, was Sie schon gesagt wurde, ich glaube, es wird auch sehr stark davon abhängen, ob man Theist ist oder nicht, weil angenommen ist, Universum hat sozusagen anorganische Elemente, also es gäbe keine Lebensform. Könnte man sich dann trotzdem denken, okay, wenn man aber Theist ist und hat halt dieses spezifische Bild, dass das Universum, also ähnlich der Artikel, das Universum hat eine Ordnung, und selbst wenn es keine Lebensformen gibt, einfach, also die Art und Weise, wie es funktioniert und das alles seine Ordnung hat, könnte man vielleicht auch das Universum als gut bezeichnen, ohne dass es Lebensformen im Universum gibt.
Okay.
Aber das wird halt sehr, sehr stark davon abhängen, was für eine Art Weltbild.
Genau, also das Antike wäre ja Kosmos und das Universum der Antike ist geordnet, das hat eine Ordnung, ist ein Schmuck, Kosmos heißt ja auch Schmuck, ne? Und darin liegt schon so eine Art Wertung enthalten, ist schon eine Art Wertung enthalten, das heißt, wir könnten sagen, der Kosmos ist gut, ist schön, ist jetzt mal ähnlich, ne? Es ist jetzt nicht Chaos. Das wäre das Gegenteil. Ja? Chaos, die Leere, da ist nichts oder es ist keine Orientierung. Kosmos ist Schmuck, ist Orientierung. Gut, das moderne, die moderne Kosmologie sagt uns, ja, dass es eben keine Orientierung gibt. Es ist nicht klar, ist das Universum endlich, unendlich. Zumindest gibt es solche oder solche Meinungen. Wir sehen kein Ende ab. Und ob das geordnet ist, ist außer die Frage. Also richtig, das wäre
die
jetzt.
Frage ist die Voraussetzung, wahrscheinlich auch ankommen, was für ein Weltbild man
ja,
hat.
Ja, richtig. Aber es scheint doch hier schon auf Bedeutung hinauszugehen. So interpretiere ich das. Also Bedeutung, eine Sache Bedeutung zuzumessen, scheint, oder auch überhaupt Funktionalität. Wir könnten so weit gehen und sagen, das war das Messerargument. Überhaupt einer Sache Funktionalität zuzumessen, im Sinne der Arität des Guten, brauchen wir Lebewesen. die Funktionalität Interessen haben oder aber auch die, wie in unserem Fall, über Begriffe verfügen. Also ein Universum, ein totes Universum ohne Lebewesen würde einer Statue, also stellen Sie sich vor, durch verschiedene Zufälle, durch kosmische Winde und so weiter, würde auf einem Planeten eine Statue entstehen. So wie irgendwie von Michelangelo oder so. Ja? Ganz toll. Es gäbe aber kein Lebewesen. Dann würde man wohl nicht sagen, dass es ein Kunstwerk ist. Oder? Also man würde nicht sagen, dass das irgendwie schön ist. Es hätte keine Bedeutung in diesem Sinne. Oder wenn da irgendwie ein Messer aus irgendwelchen Gründen jetzt zufälligerweise entstehen würde. Eisen würde geschmolzen werden, würde so eine Klinge durch besondere Einflüsse entstehen. Dann würde man nicht sagen, dass es irgendwie ein Messer ist mit der Funktion. Also irgendwie, das ist wohl das Argument, sie scheint voraussetzen, dass um etwas als bedeutsam, sei es jetzt im starken Sinne des Guten, Schlechten oder des vielleicht Schwächeren, des Funktionalen, anzusehen, wir eine Lebensform brauchen, für die das Ding von Interesse ist. Wir brauchen ein Interesse letztendlich. Das scheint so dieser Punkt zu sein. Keine Funktionalität ohne Interesse. Ja? Und Interessen, das ist jetzt ein Begriff, den ich jetzt eingeführt habe, ein Vorschlag, weil Interesse so weit ist, dass prinzipiell auch Lebewesen ein Interesse haben. Man kann sagen, Pflanzen haben ein Interesse. Man könnte auch sagen, ein Telos, ein Ziel, eine Teleologie. Ja? Bedeutung, Zwecke, Kunst- oder Gebrauchsgegenstände, die funktionaler Art sind, setzen eine schwache Form von Teleologie voraus. Das wäre so dieses Argument. Natürlich kann man sich jetzt fragen, Begriff Gottes, ja, Theisten, wie verhält sich das dazu? Ja, das scheint jetzt Foot hier nicht zu berücksichtigen. Das scheint jetzt erstmal überzeugend zu sein. Oder haben Sie noch irgendwelche Gegenargumente oder so, oder Fragestellungen? Ja? Ja, genau. Also wir haben jetzt hier diesen Fall. Wir können auch davon sprechen, was bezogen auf bestimmte Arten von Lebewesen gut ist, die besonders Nistplätze. Ja. Das wäre auch gut. Ja. Aber jetzt sagt sie selbstverständlich, ist unser Bezugspunkt oft das menschliche Leben. Ach, hier sagt sie ja sogar Interesse. Habe ich gar nicht gesehen. Die sagt sehr interessant. Die Moralphilosophie, und das ist dann ihr Punkt, das Entscheidende, die Moralphilosophie ist nichts anderes als ein Zweig einer Untersuchung des Guten, das in einer besonderen und allgemeinen Weise zum menschlichen Leben gehört. Also es gibt eben besonders normative Auffassung von Gut, und wenn wir von so einem starken Begriff von Gut ausgehen, dann sagt sie, müssen wir uns aufs menschliche Leben beziehen. Könnte jetzt aber sagen, es gibt schwächere Begriffe von Gut, dann sind das teleologische Konzepte, ein Nest, sowas, oder Wurzeln. Ja. Das ist eben nicht moralisch relevant. Ne?
Das stimmt, aber ich meine zu sagen, es ist gut, Nistplätze für Vögel zu haben, das kommt ja auch wieder von der menschlichen
Ach so.
Form. Der Vogel würde ja jetzt nicht sagen, also gehen wir davon aus, würde ich nicht sagen, das ist gut für mich, sondern es geschieht sozusagen einfach im Verzug.
Da bin ich mir nicht sicher, das müssen wir diskutieren. Also ich glaube schon, dass ein Vogel, also er würde jetzt nicht sagen, es ist gut, aber er würde schon sein Interesse bekunden. Also in diesem Sinne, Interessen, Bedürfnis, er würde sagen, er würde nicht sagen, aber der Vogel, das Lebewesen, würde Interessen und Bedürfnisse äußern und würde das irgendwie signalisieren. Oder man könnte das rückschließen, das scheint mir zu sein, aber da war ganz hinten eine Meldung, ganz hinten.
Ja, also bringt auch immer noch dieses Selbsterhaltungs- oder Lebensform-Erhaltungsargument, worauf sie das ja dann auch alles bezieht, also dieses Gut, eben jetzt kräftige Wurzeln zu haben für den Baum, weil es in der Erhaltung dieser Lebensform eben liegt. Und dass sie ja dann eben aus dieser Lebensform heraus dieses Gut schaut.
sie da ja auch glaube ich irgendwann rein.
Ja, also Sie haben insofern, würde ich Ihnen zustimmen, als Tiere natürlich keinen Begriff des Guten haben. Sie haben keinen Begriff. Sie reflektieren das nicht. Scheint mir jetzt. Ne? Aber sie haben ein Interesse dran an dem Gut und das ist instinktiv, evolutionär. Teilweise ist es aber auch im Sinne von Krähen und Delfinen, wie man häufig beobachten kann, ein fast schon kulturelles Produkt. Ne? Also das zum Beispiel, was ich mal gesehen habe, ganz beeindruckend, eine Krähe oder eine Rabe, ein solches Tier, eine Walnuss sich schnappte mit dem Schnabel und dann auf die Straße fallen ließ und dann wartete, bis die Autos drüber fahren. Sowas gab es vor 1000 Jahren noch nicht. Also das heißt, da muss eine reflektiertere Art und Weise vorhanden sein, funktional zu denken. Aber einen Begriff, denke ich, haben Tiere nicht davon von gut. Aber vielleicht tendenziell so Krähen, ne, dass ich sage, also funktionales Denken, wenn ich das mache, dann passiert das. Und insofern ist es in einem Sinnzusammenhang eingebettet. Ja. Das Problem, was hier natürlich auffällt, ist, sie spricht jetzt einfach nur von gut und schlecht. Wir wissen jetzt noch nicht, ist der Begriff des Guten, von dem sie hier die ganze Zeit spricht, ist es hier der Begriff des moralisch Guten. Das ist das Problem. Wenn wir von Menschen sprechen, meinen wir natürlich das moralisch Gut. Sie fasst aber gut so weit, dass da prinzipiell auch diese Parität, dieses Gutsein, dieses funktionale Gut drunter fällt. Daran scheint das Ganze auch etwas zu hängen.
Sie hat noch ja, ich wollte eigentlich auch hinaus, dass es scheint zwischen zwei Arten von Gut sozusagen zu springen, weil oben ist Gut eher im funktionalen oder ja, theologischen Sinne und bei der Moralphilosophie unten, wie der schon gesagt hat, ja, geht es halt eben mit dem starken normativen Sinne um Gut, also moralisch Gut. Mhm. Und was sie halt eben genau zeigen muss, ist das, was Moore eben verleiht, dass das Gut im moralischen Sinne sich sozusagen analysieren lässt, im Gut im funktionalen Sinne.
Genau. Sie würde jetzt, und das ist, glaube ich, jetzt der entscheidende Punkt bei Ihrer Argumentation, sie würde sagen, Gut, Gut definiere ich nicht über Lust, Sinne des naturalistischen Kriteriums, das würde sie nicht machen, sondern sie würde sagen, gut analysiere ich, wir sind eine Lebensform des Lebens oder Lebensform. So. Ich schreibe die Lebensform deswegen jetzt auch unter das Gute, drunter. Also würde über den Begriff der Lebensform versuchen wollen, diesen Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses zu entgehen. Der Lebensformbegriff hat bei Philippa Foot die Funktion, diesen naturalistischen Fehlschluss auszuhebeln, dem nicht zu erliegen, indem sie nicht so weit geht, das Ganze nur naturalistisch durch Lust zu definieren, sondern komplexer durch Lebensform. Und da kann jetzt auch Wittgensteins Verständnis beitragen, weil wir ja gesehen haben, wie Wittgenstein fast Lebensform auch als was Fundierendes, als eine Fundierungsrelation zu bestimmten Größen, bestimmten Formen. Wäre jetzt mal so eine Idee, dass wir mal darauf achten, in welchem Verhältnis steht Lebensform nach Food zum Begriff des Guten? Ein menschliches Leben ist natürlich auch noch nicht definiert. Letzte Zeile, das in einer besonderen und allgemeinen Weise zum menschlichen Leben gehört, das ist noch sehr, sehr allgemein gehabt. So, wer möchte mal das nächste Zitat lesen? Jetzt kommen wir auf G. Moore. Vielleicht in der dritten Reihe wollen Sie? Einfach, gehen wir weiter.
Vielleicht sind wir geneigt, vorzugehen, wie beispielsweise G. Moore vor 100 Jahren in seinem überaus einflussreichen Prinzip der Ethik. Wir würden dann zu Beginn unsere Aufmerksamkeit auf die Eigentümlichkeit von Gut richten, wenn es in Sätzen die Lust des Gut als Eigenschaft ausgesagt wird. Ich glaube allerdings, dass die Wahl dieses Ausgangspunktes die Untersuchung von Beginn an verzerrt. Wenn im Alltag jemand zu uns sagen würde, Lust ist gut, sollten wir fragen, wie meinst du das? Und dann zu verstehen geben, dass die Aussage so ohne weiteres nicht eindeutig ist. Vor Gericht würde eine vergleichbare Aussage wegen Unbestimmtheit bzw. Unklarheit für nichtig erklärt werden.
Vielen Dank. Was ist jetzt der Punkt? Moment. Sie sie.
Ja. Also anknüpfen an das letzte Zitat, sie sagte, dass Gut ohne Lebensform nicht denkbar ist. Also damit aber irgendwie ist Gut relativ zu einer Lebensform. Und hier, also Lust ist Gut, hat eben so diesen universalen Charakter, so ja, Lust ist Gut, Punkt. Und sie meint eben, dass das eben missverständlich ist, in dem Sinne, dass es ist halt nicht eindeutig, weil es wird halt darauf ankommen, auf welche Lebensform es sozusagen angewendet wird.
Ja.
Deswegen reicht es nicht nur Lust ist gut, sondern als Ausgangspunkt einer Analyse zu betrachten.
Das ist jetzt mal für Sie eine Option. Sie sagt, vielleicht sollten wir so wie Moore vorgehen. Also sie sagt jetzt, Moores Argument hat was für sich. Ja? Moore kritisiert, dass man gut so definiert wie hier, dass man sagt, über die Lust. Was hier so definiert. Sagt sie, das ist, hat was für sich, prima facie, weil es zu unbestimmt ist. Wir brauchen eine bestimmtere Herangehensweise an das, was gut ist. Und das scheint dann der Lebensformbegriff zu sein. Wir müssen mal schauen, wie sie weitermacht. Vielleicht gerade weiter in der Reihe. Wollen Sie?
Nur spricht ständig von dem Urteil, dass etwas Bestimmtes ist, zum Beispiel oder Freundschaft gut ist. Als ob man X ist gut als Standardton der Prädikation von gut auffassen könnte, wie bei X ist rot. Mir scheint es aber äußerst wichtig, das anzufechten, bevor wir uns auf die üblichen Diskussionen des Nurschen Gedankens und der Theorien einlassen, die sich auf den entwickelt haben. Nur dachte ich, es ist eine besondere Art von Eigenschaft, eine nicht natürliche Eigenschaft. Haben wir nämlich erst einmal die selten angemessene Satzform X ist gut akzeptiert, dann ist die wirkliche logische Struktur von Bemerkungen nur noch schwer zu erkennen. In den meisten Zusammenhängen verlangt gut die Ergänzung durch ein Substantiv, das eine wesentliche Rolle spielt, wenn wir etwas als besser oder schlechter bzw. als gut oder schlecht beurteilen. Peter Gitsch hat das in einem leider kaum beachteten Aufsatz mit dem Titel Good and Evil betont. Dort zählt er gut zur Klasse der attributiven Adjektive, zu der zum Beispiel groß und klein gehören, und stellt diese den prädikativen Adjektiven wie rot gegenüber. Ein solches Paar funktioniert unabhängig von dem jeweiligen Substantiv, dem man es beifügt. Ob ein bestimmtes F aber ein gutes F ist, hängt davon ab, was wir für F einsetzen. Wie groß zu klein werden muss, wenn sich herausstellt, dass die vermeintliche Maus in Wirklichkeit eine Ratte ist, so könnte schlecht zu gut werden, wenn wir ein bestimmtes Buch zuerst als einen Beitrag der Philosophie, dann aber als erschlafen betrachten. Wenn nicht von Gitschs Unterscheidungen liegen Gedanken über das gute Handeln, die für die Moralphilosophie grundlegend sind, auf einer Ebene mit Gedanken über gutes Sehvermögen, gute Nahrung, guten Boden oder gute Häuser.
Vielen Dank. Was können Sie da loslassen? Das ist jetzt sehr Metaethik. Metaethik, kennen Sie die Disziplin? Also wenn sowas hier mit F und gutes F und so, diese Rede ist eine metaethische Rede. Dass man sich über Prädikate und deren Verwendung versucht klar zu werden. Also dieser Gitsch, auch ein Metaethiker, zählt gut zur Klasse der attributiven Adjektive, zu der zum Beispiel groß und klein gehören, und stellt diese den prädikativen Adjektiven rot gegenüber. Ein solches Farbwort funktioniert unabhängig von dem jeweiligen Substantiv, dem man es beifügt. Ob ein bestimmtes F aber ein gutes F ist, hängt entscheidend davon ab, was wir für F einsetzen. Ja, also Rot ist sozusagen nicht relativ. Rot ist nicht relativ. Rot ist Rot. Ein rotes Buch, alles möglich. In allen Kontexten ist Rot Rot. Groß und klein, gut und schlecht, könnte so verstanden werden, dass es relativ ist zu dem Kontext des Buches. Ja. Wollen wir aus einer philosophischen Perspektive ein Buch lesen, dann mag dieses Buch einmal gut sein, wenn wir es in einer guten Perspektive eines Schlafmittel brauchen wollen. Vielleicht auch philosophische Bücher. Das sind ja manchmal auch langweilig. Also es scheint hier, wenn ich es recht verstanden habe, Prädikate und Absolutheit dieser Prädikate. Wie verstehen Sie dann hier diesen letzten fettgedruckten Satz? Im Lichte von Gietzsches Unterscheidung liegen Gedanken über das gute Handeln, die für die Moralphilosophie grundlegend sind, auf einer Ebene mit Gedanken über gutes Sehvermögen, gute Nahrung, gute Brot und gute Häuser. Bei der Maus würde ich schon sagen, aber es gibt andere Tiere, also Mäuse mögen Schokolade, Mäuse mögen Käse, aber zum Beispiel Walfische, Plankton, aber Sie haben völlig recht. Ja.
Also genau, jedenfalls der Punkt ist, dass es immer Kontext der Lebensform zu betrachten ist, deswegen eben gutes Handeln und gegen diese anderen Verwendung von Gut beide auf einer Ebene liegen. Mhm.
Und das könnte ein Problem sein, ne? Könnte, also man müsste das jetzt mal prüfen, wie es weitergeht, ob das problematisch ist, wenn man Gutsein so versteht im moralischen Sinne.
Ich denke aber auch, dass Sie da auch anspricht, dass ja das gute Handeln genauso zur Selbsterhaltung dieser Lebensform dazugehört, wie eben gutes Sehvermögen und Nahrung. Dass es eben wichtig ist für diese Lebensform, also dass die Wertigkeit auch wichtig ist.
Also mir stellt sich jetzt, wenn man es nur mal so weit liest, eben das Problem, ist denn wirklich gutes Handeln wirklich auf derselben Ebene anzusiedeln wie gutes Sehvermögen? Das ist für mich noch nicht ganz klar. Also ich sehe dann einerseits Analogie, andererseits, wie ich sage, Gutsein scheint schon was Absolutes zu sein. Gut, man könnte dann wiederum sagen, das moralisch Gute hat für Mäuse spielt das keine Rolle. Für die Lebensform der Maus ist unser Begriff des moralisch Guten irrelevant. Ist ein Kategorienfehler. Das heißt nicht, dass wir mit Mäusen machen sollen, was wir wollen, aber die Maus selbst hat davon keinen Begriff. Sie ist moralisch in diesem Sinne indifferent. Oder nehmen wir ein anderes Tier, Ameisen. Das könnte man auch so verstehen. Wir müssen mal weiterlesen. Aber Sie hatten sie noch gemerkt.
Ja, ich denke, dass es auf jeden Fall auf einer Ebene ist, weil die Moral oder eben die Beurteilung wichtig ist für eben unsere Lebensform. Das ja auch
Das sicherlich, ja.
Deswegen denke ich, dass es auf einer Ebene ist.
Das sicherlich, wobei es gibt eben andere Argumente, dass man sagt, also gut sollte so wie rot sein. Ja. Absolut. Nicht abhängig von Kontext. Also moralisch gut. Nicht so wie groß oder klein. Das sind relative Prädikate. Gut im moralischen Sinne könnte man sagen, sollte für alle Kontexte gelten. Wäre so ein möglicher Einwand, aber lesen wir weiter. Ja.
Das Gutes hat ja auch irgendwie so eine Mischform davon, oder? Er sagt ja auch irgendwie alles als seine eigene Funktion, aber trotzdem ordnet er das ja nach oben ein, oder?
Genau, also es geht dann wieder in diese Arete-Geschichte. Alles hat, oder auch, gibt es auch schon bei Platon dieses Ergon. Argument, alles hat so sein Werk, was ihm zugehörig ist. Lesen wir mal weiter, ob das jetzt, wie das weiter jetzt aufgelöst wird. Wollen Sie lesen?
Ja, es ist sehr wichtig, mit Beach darauf zu beharren, dass Gut und Rot logisch verschieden sind. Das bringt uns ein Stück weiter bei dem Bemühen, Wörter von ihrer metaphysischen wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurückzuführen. Wir müssen jedoch, Gietzsche würde da sicherlich zustimmen, weitere logisch-grammatische Unterscheidungen treffen, bevor wir die Kategorie identifizieren können, zu der die moralische Bewertung gehört. Was ich hier mit einer logischen Kategorie von Bewertungen meine, lässt sich durch folgendes Beispiel illustrieren. Wenn wir ein Haus aus einer Nützlichkeitsperspektive bewerten, dann müssen wir fragen, wie, für wen ist es bestimmt, beantworten, bevor wir es bewerten können. Wenn wir dasselbe Haus ästhetisch bewerten, wäre diese Frage unangebracht. Das sind zwei verschiedene logische Kategorien, in denen Bewertungen vorgenommen werden können. Und das Ziel dieses Buches ist es, jene andere Dimension zu finden, zu der die moralische Bewertung menschlichen Handelns gehört.
Vielen Dank. Also es geht um eine Dimension, die gefunden werden soll, die die moralische Bewertung menschlichen Handelns betrifft. Und was scheint diese Dimension zu sein, auf was scheint diese Dimension dann hinauszulaufen? Was ist, sagen, diese Antwort auf diese Frage? Die moralische Bedeutung menschlichen Handels, zu der die gehört oder in der sie fundiert ist. Jetzt habe ich es eigentlich schon fast gesagt. Sie spricht also von einer logisch-grammatischen, das ist sehr interessant, hier ist Wittgenstein wieder drin, logisch-grammatischen Unterscheidung, die die Kategorie betrifft, zu der die moralische Bewertung gehört. Das ist eine Art logische Kategorie von Bewertung. Und ich glaube, dieser Satz hier, das könnte Wittgenstein sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Wörter von ihrer metaphysischen wieder auf ihre alltägliche Welt zurückzuführen. Das liegt sehr nach Wittgenstein. Wittgensteins philosophische Untersuchung, weiß es jemand von ihm? Müsste man nochmal nachschauen. Aber das hier scheint ein... Ist es eine Fußnote? Ist es Wittgenstein? Ah ja, genau. Genau, ja. Also das, da haben wir jetzt den Bezug zu Wittgenstein. Ja, was ist denn diese Perspektive? Was sucht sie letztendlich? Sie sucht ihr... nach der Lebensform, sie sucht nach der Lebensform, innerhalb der wir so über moralische Bewertung reden können. Es geht um die Lebensform. Und das ist jetzt dieser Bezug zu Wittgenstein, also die alltägliche Verwendung, metaphysisch auch alltäglich. Wir lesen mal weiter, das ist noch nicht ganz klar geworden. Jetzt lesen wir mal weiter, wollen Sie lesen? Wollen Sie vielleicht lesen?
In konstruktiver Hinsicht stellt sich mir daher die Aufgabe, eine besondere Art von Bewertungen zu beschreiben und Gründe dafür vorzubringen, dass die moralische Bewertung menschlichen Handelns dieser logischen Kategorie angehört. Ich werde über etwas schreiben, das man natürliche Qualität und natürlichen Defekt bei Lebewesen, Natural Goodness and Defect in Living Things, nennen kann. Und dies erklärt den Buchtitel Natural Goodness. Diese Wortverbindung ist aber lediglich ein aus praktischen Gründen erfundener Terminismus, dessen Sinn später anzugeben sein wird.
Vielen Dank. Ja, was sagt sie jetzt hier? Was ist jetzt hier ihre Aufgabe? Ihre Strategie jetzt sozusagen. Das ist jetzt die Frage, ob es eine naturalistische Idee ist. Sie sagt ja auch, das ist jetzt erstmal pragmatisch eingeführt worden, dieser Terminus.
Oder man Natural Goodness suggeriert.
Genau, also wir werden sehen, dass das kein Naturalismus ist letztendlich, sondern eine Lebensformkonzeption, die einen Zwischenbereich betrifft. Lebensform, wie ich schon sagte, Formaspekt, der ist immer etwas, der sich gegen so eine Naturalisierung sperrt. Das ist so dieses Zauber. Das ist aber alles auch noch eher Vorgeplänkel. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommt also schon ein Argument, wie so gerade weiter hier bei Ihnen.
Was ich als das natürlich Gute bezeichne, ist nicht die Qualität, von der manche denken, sie unterscheidet zum Beispiel verbotene von erlaubten sexuellen Praktiken, weil nur diese, nicht aber andere, natürlich seien. Was ich meine, ist die Qualität eines einzelnen Lebewesens, beziehungsweise die Qualität irgendeiner seiner Eigenschaften oder irgendeines seiner Vollzüge, die auf eine Weise bewertet wird, die meines Erachtens in der Moralphilosophie vernachlässigt wird. Dabei sieht man leicht, dass ein Lebewesen auf andere, logisch voneinander unterschiedliche Weisen bewertet werden kann, wie etwa in Bezug auf seine Nützlichkeit oder Gefährlichkeit für uns oder in Bezug auf seine Schönheit oder Hässlichkeit. Meine allgemeine These ist, dass die moralische Beurteilung menschlicher Handlungen und Dispositionen ein Fall einer Art des Bewertens ist, die selbst gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass sie Lebewesen betrifft. Aber natürlich muss dazu noch viel mehr bedenken.
Vielen Dank. Ja. Das Entscheidende scheint hier zu sein, schauen Sie mal auf diesen nicht fett gedruckten Satz, dabei sieht man leicht, dass ein Lebewesen auf andere logisch voneinander unterschiedene Weisen bewertet werden kann. Sie scheint hier also die These zu vertreten, dass es möglich ist, über Lebewesen auf eine logisch distinkte Art und Weise zu reden, die seine Moralität betrifft. Es gibt noch andere logische Weisen. Warum sagt sie logisch? Was könnte der Grund sein? Logisch. Sagen, phänomenologisch oder biologisch oder warum sagt sie logisch? Was könnte der Grund sein?
Logisch von einer Unterschiedlichkeit im Sinne von einfach, wenn etwas zum Beispiel im funktionalen Sinne gut ist, hat es keine Implikation darauf, wie es zum Beispiel im ästhetischen Sinne gut sein kann. Und deswegen ist es halt logisch.
Genau. Also sie möchte schon für Klarheit sorgen. Sie möchte nicht so solche Wörter oder Begriffe verwenden, die jetzt mehrdeutig sind. Sie möchte schon eine eigenständige, unabhängige Dimension isolieren in der Art und Weise, wie wir begrifflich über Lebewesen reden. Wir können eben, sagt sie, auf verschiedene logische, unabhängige Art und Weise über diese Dinge reden. Das ist also ein Versuch der Klärung, der Identifizierung dieses Bereichs.
Wenn ich über eine Bewertung spreche, das ja für Sie sehr wichtig ist, dann brauche ich natürlich einen Bewertungsmaßstab. Und wenn ich einen Bewertungsmaßstab suche, dann bin ich natürlich schnell wieder genau in der Metaphysik. Übergreifenden Begriffen, was sie ja genau ausgeschlossen hat.
Genau, sie sagte ja hier im vorherigen Zitat, Wörter von ihrer Metaphysik wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurückführen.
Genau.
Also Lebensform, nach Wittgenstein, nicht als etwas Metaphysisches, sondern als etwas Praktisches, Reales. Ja. Genau, also die Frage ist jetzt die, wie können wir diese logische Dimension der Lebensform, wie können wir die identifizieren, ohne dazu metaphysisch werden zu müssen, aber auch ohne allzu empirisch werden zu müssen. Das scheint dieses Problem zu sein. Wir dürfen jetzt nicht auf irgendwelche absoluten Ideen abheben, wie jetzt Platon es machen will. Lesen wir weiter.
In diesem Buch habe ich das erklärte Ziel, eine Auffassung moralischen Urteils vorzustellen, die sich erheblich von der Auffassung der meisten heute schreibenden Moralphilosophen unterscheidet. Denn ich bin überzeugt, dass Bewertungen menschlichen Wollens und Handelns dieselbe begriffliche Struktur haben wie Bewertungen von Eigenschaften und Vollzügen anderer Lebewesen und nur nach diesem Modell verstanden werden können. Ich will das moralische Böse als eine Art des natürlichen Defekts vorstellen. legen, wird im Mittelpunkt meiner Beobachtungen stehen. Und die Tatsache, dass eine menschliche Handlung oder Disposition gut ist, werde ich einfach als eine Tatsache verstehen, die ein bestimmtes Merkmal einer bestimmten Art von Lebewesen betrifft.
Vielen Dank. Das ist jetzt so eine Art Argument. Das ist zwar jetzt erstmal nur so ein Ausblick, aber da haben wir jetzt diese Antwort auf die Frage, wie es jetzt, ohne metaphysisch zu werden, ohne allzu empirisch zu werden, uns sagen kann, was jetzt gut ist im Sinne der menschlichen Lebensform. Was ist es? Sie spricht ja hier auch nicht ontologisch, das müssen wir nochmal festhalten, sondern sie spricht von einer begrifflichen Struktur, vielleicht also auf der sprachlichen Ebene und ist damit Wittgenstein letztendlich erträumt. Des moralisch Bösen. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist damit gewonnen, wenn man sagt, das moralisch Böse definieren wir oder erklären wir oder stellen wir uns vor als eine Art natürlichen Defekt? Was haben wir damit gewonnen? Und wo ist das Problem? Denken Sie nochmal an die Gefahr der allzu großen Metaphysik. Was ist da das Problem? Wenn wir das Böse bestimmen, da könnten wir sagen, na gut, was gut oder böse ist, das hat irgendjemand mal aufgeschrieben, dann ist daraus eine heilige Schrift geworden. Und sowas könnte man so kritisieren. So ist er relativ, könnte man auch sagen. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Oder man könnte sagen, gut, das ist so à la Nietzsche. Was gut und böse ist, auch in Religionen, das ist genetisch zu erklären. Das ist zurückzuführen auf eine Psychologie letztendlich. Das wäre so ein Problem mit dem Bösen. Sie kennen alle sicherlich dieses Buch von Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Darin vertritt er diese Theorie Böse, diese moralische Kategorie Böse, die ist bedeutungslos. Wenn wir dann eine Sprachanalyse machen oder eine Kritik, eine Kulturkritik, eine genealogische Kritik, muss man genau genommen sagen, dann stellen wir fest, das Böse hat keine Substanz. Das Böse basiert auf psychologischen Mechanismen, die sich im Laufe von Jahrhunderten, Jahrtausenden herausgebildet haben und stabilisiert haben. Es wäre diese Gefahr des Relativismus. Der möchte sie entgehen. Wie glauben Sie, dass Foucault dieser Gefahr des Relativismus entgehen möchte? Was ist jetzt Ihre Strategie? Sehen Sie darin eine antirelativistische Strategie? Prädikate wie gut und böse, jetzt in diesem Fall böse, zu fundieren. Jetzt habe ich es eigentlich auch schon wieder fast gesagt. Oder zu retten, sage ich jetzt mal. Das ist so der Rekurs, worauf rekurriert sie, um diese Objektivität der Moral aufzuzeigen. Genau, sie sagt letztendlich Defekt. Ne, Defekt. Ein Defekt ist was objektiv Beschreibbares. Das ist jetzt nichts Konstruiertes, nichts psychologisch Stilisiertes. Es ist auch nichts Relatives und es ist auch nichts Metaphysisches. Das wurde mit so einer Idee angelangt. Es ist phänomenologisch erschließbar. Das hat sich ganz hinbekommen.
Ja, es war ja bei Nietzsche vielmehr in der Kategorie der zweiten Natur. Das Böse und bei ihr ist es ja wirklich auch der erste.
Ja, richtig. Also zumindest eine sehr starke Analogie zur ersten Natur, weil sie sagt ja vorstellen. Sie sagt ja hier vorstellen, und das eben nicht jetzt verstehen. Oder verstehen wäre auch noch unter Umständen analog. Definieren wäre dann 1:1. Dieses Vorstellen scheint nahezulegen, dass es noch so eine Analogie ist. Aber der Anker, der Bezugspunkt ist der, sie will gegen relativistische Theorien des Guten und Bösen, was Gut und Böse ist doch relativ, das ist doch beliebig, oder aber auch diese absoluten Positionen, dass man sagt, Gut ist oder Böse ist, was irgendwie die Idee des Guten vorgibt. Dann frage ich mich ja, was ist die Idee des Guten? Wo sehe ich sie? Oder man könnte auch sagen, Kritik gegen Kant vielleicht, Kant kommt noch später, Gut und Böse sind letztendlich Formen unseres Willens, der eben einen Widerspruch enthält oder nicht. Das ist dann eine sehr, sehr logische Auffassung. Und sie scheint dieser psychologischen Auffassung und dieser rein logischen Auffassung bei Kant was entgegenzusetzen zum Mittelweg. Und das ist gerade ihr Begriff der Lebensform. Dieser Zwitter, Leben, Form, das ist eine Art dritte Sphäre, die jenseits dieser rein logischen Sphäre, dieser rein Form-Aspekt, denken Sie an Kant, das Böse ist das, was ein Widerspruch der Form nach unserer Maxime bedeutet. Das ist ein rein formales, nach Kant eine rein formale Bestimmung des Bösen. Reiner logischer Widerspruch, genau genommen ein willentlicher Widerspruch. Aber nichts Materiales, nichts Konkretes. Und genauso das Böse jetzt im Sinne von Fiktionen, von psychologischen Ressentiments, das ist der Relativismus. Sie versucht, den Mittelweg zu finden. Sie sagt, das entscheidende Kriterium ist für mich der natürliche Defekt. Ja, das läuft also wieder darauf hinaus, wenn ein Wolf im Rudel, dieser trittbrettfahrende Wolf, wenn der nicht mehr mitjagt, jetzt nicht, weil er es nicht möchte oder weil er so böse ist und sich dagegen entscheidet, wenn er einfach den Defekt hat, dann gibt uns das eine gute Grundlage zum Verständnis des Bösen, wie Sie es meinen. Das ist natürlich nicht eins zu eins. Dem Wolf können wir keinen Willen unterstellen. Damit wir jemandem das Böse unterstellen, müssen wir eigentlich Willen unterstellen, auch die Freiheit. Aber es ist eben dieser Defekt, der ein Leben betrifft, der einen Vollzug des Natürlichen betrifft in letzter Hinsicht. Oder eben der Lebensform. Ein Defekt in der Lebensform. Das wäre dann das Böse nach Ihrem Verständnis. Das ist jetzt von mir. Wir lesen vielleicht noch das nächste Zitat, wo es noch ein bisschen klarer wird. Ich lese mal vor. Da müssen wir aufhören. Ein solcher Gedanke bedeutet zumindest, wie ich ihn verstehe, dass man eine naturalistische Theorie der Ethik ins Auge fasst. Das heißt, dass man wirklich von Grund auf mit G. E. Moores Antinaturalismus und mit den subjektivistischen Theorien, das ist dann die andere Seite, wie Emotivismus und Präskriptivismus brechen muss, die als Ausarbeitung von Moores ursprünglichen Gedanken verstanden werden, also die Gegenseite zum Naturalismus. Um für eine derartige Position überhaupt Gehör zu finden, zunächst den Subjektivismus beschreiben und kritisieren, der seit etwa 60 Jahren die Moralphilosophie in Großbritannien, Amerika und anderen Ländern beherrscht, in denen analytische Philosophie gelehrt wird. Also Vollzug, so verstehe ich das jetzt, dieser natürliche Defekt ist ein Defekt, der nicht so sehr jetzt ein Körperteil trifft, der auch da jetzt in dieser Analogie daran ansetzen kann, der aber letztendlich defekt insofern wird, als er sich für diese Lebensform, was auch immer das jetzt ist, negativ auswirkt. Dass also die Vollzüge der Lebensform durch diesen Effekt nicht mehr so aufrechterhalten werden. Dass das System letztendlich gestört wird. So würde ich das jetzt interpretieren. Dass man also nicht am Individuum ansetzt, sondern immer an diesem Kollektiv. Innerhalb dessen sich so ein Defekt dann negativ auswirkt. Das wäre jetzt so eine Strategie. Und jetzt kann man sich überlegen, wie man das dann bezieht auf moralische Systeme. Inwiefern kann da so ein Defekt vorgestellt werden, der sich dann negativ auswirkt? Also jemand, der eben die Regeln nicht berücksichtigt, der die Regeln missachtet und dadurch, wie auch in der Sprache, dazu führt, dass wir keine klaren Begriffe mehr verwenden können. Wenn ich die Lebensform störe, dann bringe ich das System ins Wanken. Und das kann dann ganz verschiedene negative Auswirkungen haben. Das wäre so eine Möglichkeit, es zu verstehen. Sie sagt jetzt in diesem Zitat noch nichts drüber. Sie will hier eben einerseits, möchte sie Subjektivismus vermeiden, das ist ganz klar, gegen Moore. Denn dagegen möchte sie ankämpfen. Die Frage ist dann nur die, inwiefern sie einen Naturalismus vertritt, ob sie eine naturalistische Ethik hat. Wenn sie wirklich eine naturalistische Ethik vertreten würde, dann hätten wir wirklich auch viele Gründe, sie zu kritisieren. Weil das Gute nur aus der Natur zu erklären, ist sehr problematisch. Wie gesagt, ich sage das schon mal, der Lebensformbegriff scheint diesem Einwand dann entgehen zu können, dass es rein schlechter Naturalismus ist. Ja,
ich sage das ja auch, dass Natur ja auch an dich verstanden wird. Also Natur genau. Einmal als Gegenbegriff zum Abstrakt und Natur im Sinne von Essenz oder auch ein
genau, Arete, genau, das ist ja eine Möglichkeit. Und hinten wurde auch schon genannt, erste und zweite Natur. Das gibt es auch, ne? In dem Aristoteles, dass man sagt, erste Natur ist die natürliche Natur, unser Leben im biologischen Sinn. Die zweite Natur ist die Kultur. Das ist aber etwas, was auch aus unserem Leben erwächst, aus den Vollzügen unseres Lebens. Wenn eine Lebensform besonders biologisch komplex ist, wie Menschen es sind oder Personen, dann entsteht da plötzlich so eine zweite Natur, die emergiert, könnte man sagen, aus dieser ersten Natur heraus. Es gibt eine Verfeinerung natürlicher Praktiken, dass man ein besonders köstliches Essen bereitet und nicht nur das nächstbeste frisst, sondern das isst oder sogar verspeist. Da sieht man schön, wie graduell dieser Übergang von erster Natur zu zweiter Natur ist, anhand von ganz ursprünglich natürlich fundierten Praktiken wie Essen. Fressen, Essen, Speisen, das sind alles Übergänge von erster zu zweiter Natur. Gut, dann sei es für heute genug. In der nächsten Sitzung müssen wir hier nochmal ansetzen. Wir haben noch 2, 3 Sitzungen zu Philippa Fuchs und dann geht es über zu Michael Thompson. Also bis zum nächsten Mal.